Das ist, dass wir im neuen Bund leben, dass dieser Bund aus, dass der neue Bund in einer Person besteht, dass sein Gebot ein Gebot ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das war so ungefähr zusammengefasst, das, was wir an dem Wochenende miteinander bedacht haben. Es hat deswegen so lange gedauert, weil es, glaube ich, in unseren Herzen immer auch diese Not gibt. Und da ist dann noch so vieles andere. Da sind dann noch so viele Vorschriften und Gebote, und die man vielleicht irgendwie doch einhalten müsste. Und ich bin so froh, dass wir da nochmal ein kleines Stückchen dranbleiben. Denn wenn Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dann ist da ganz viel drin enthalten. Er sagt es seinen Aposteln zunächst mal in dem ersten Kreis. Und was uns so wundert ist, dass sie in der Weiterfolge des Neuen Testamentes immer wieder Aufforderungen kommen, Leute, geht lieb miteinander um, vergebt einander. Ein Moment mal, die leben doch jetzt in der Fülle der Führung durch Gott und die sind doch jetzt total geheiligt durch die Begegnung mit Jesus und was nicht noch alles. Und permanent kommen solche Aufforderungen. Vergebt einander, vergebt einander. Ich denke, da ist nichts mehr zu vergeben. Aber das ist weit gefehlt. Wir sind und bleiben Menschen. Und das war vor 2000 Jahren kein Jota anders. Und deswegen müssen wir heute ein bisschen die Nase da reinstecken, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ich sage es ganz ehrlich, das, was wir heute miteinander an nur zwei, drei Schriftstellen auch miteinander bedenken, ist eins der zentralsten Dinge unseres christlichen Lebens. Der zentralsten. Und zwar für die Zeit, in der wir jetzt leben, in der wir sind, in der wir versuchen, so gut wie möglich über die Runden zu kommen. Und für die Ewigkeit. Es ist die Ausfaltung dessen, wie ich euch geliebt habe. Und da lässt Jesus nicht locker. Wie ich euch geliebt habe, das ist alternativlos. Das ist ein Wort aus der Politik, aber es gilt auch für uns. Es gibt zu dem, dass wir Menschen der Vergebung werden sollen im Laufe unseres Lebens, das klappt nicht von heute auf morgen und manchmal dauert es ganz elend lang, dass wir Menschen sind, die nicht Menschen der Vergebung sind, da gibt es keine Alternative zu. Wir können nicht sagen, ja, ich bin ja Vollblut mit Christus unterwegs, ich mache bei jeder Straßenevangelisation mit und alle möglichen. Aber mit dem Menschen da, mit dem, das geht nicht. Da kann Gott auch von mir nicht verlangen, dass ich dem in irgendeiner Weise das vergebe, was er mir angetan hat. Ganz brutal, ganz schlimm und sehr belastend wird das, wenn es zum Beispiel um die nächsten Anverwandten geht. Wenn so mancher mit seinem Vater nicht zu Schuss gekommen ist, weil der stur war, brutal vielleicht sogar geschlagen hat oder noch schlimmer Missbrauch betrieben hat. Entschuldigt, ich kann da nicht vergeben. Wie sollte ich? Das führt sofort zu der Frage, die jedem auf der Erde, bevor wir über alles andere theologisch reden, muss man sagen können, kann ein Mensch überhaupt jemals in die Lage kommen, einem anderen, der ihm Schweres angetan hat, zu vergeben? Kann er das? Die meisten würden eine fromme Antwort geben und sagen, ja, er kann das schon mit der Hilfe Gottes irgendwann so. Vielleicht. Und dann nie. Der Irrtum besteht darin, dass wir denken, wenn ich einem Menschen vergebe, dann fühle ich das auch. Dann ist die Sache erledigt. Selbst wenn es eine ganz schlimme Sache wäre, ich vergebe und es ist weg. Das ist der große, große Irrtum. Wir sind so nicht gebaut. Wenn wir vergeben, ist das eine reine Willensentscheidung. Und oft braucht es Jahre, bis diese Willensentscheidung eingeholt worden ist. Jahre. Diese Jahre können gefüllt werden mit Gebet um Heilung der Verletzungen, die durch denjenigen in irgendeiner Phase meines Lebens mir angetan worden ist. Das ist schon mal wirklich wichtig am Anfang, bevor wir überhaupt über Vergebung reden, zu sagen, es ist nicht abhängig von meiner Gefühlswelt. Es gibt dramatische Situationen, durch die ein Mensch gegangen ist, durch einen anderen, die er nicht so ohne weiteres los wird. Aber er kann deponieren. Er kann seine Willensentscheidung bei Gott deponieren, sagen, ich will vergeben. Und deswegen spreche ich es aus. Ich vergebe ihr oder ihm vor deinem Angesicht, Gott. Ich vergebe ihm. Schluss. Aber ich bitte dich, und dann falle ich dir wahrscheinlich die nächsten Jahre mit auf den Keks. Ich bitte dich, heile meine Verletzungen, die ich dadurch erlitten habe. Und das sind oft, und weil wir in einer gefallenen Welt leben, ich kann es nur mit meinen Worten sagen, dicke Hunde, die Menschen aufgebürdet wurden durch die Schuld eines anderen. Für mich war das so ein Aha-Erlebnis. Ich war Schüler, ich glaube, 4. Klasse Gymnasium, und wir bekamen immer unten im Keller, damals noch nach dem Krieg, Milch. So ein Tütchen Milch. War subventioniert, konnte man ganz, ganz preiswert für eine Woche erstehen. Und ich war unten im Keller und hol mir meine Milch und war eigentlich der Letzten und gehe gerade so die Treppe wieder raus aus dem Keller auf den Schulhof. Dann packt mich von hinten ein Lehrer, reißt mich runter und fängt an, auf mich einzuprügeln. Brüllt mich an, schlägt und schlägt, ich schreie um Hilfe, es nützt alles nichts, keiner ist mehr da. Unten im Keller konnte er sich austoben und aus war's. Ich bin nach Hause gegangen, ich konnte nichts sagen, ich konnte nichts erzählen, ich konnte gar nichts. Ich hatte Bombenkopfschmerzen nach der ganzen Geschichte und vor allen Dingen ganz schwierig, ich hatte die größten Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen. Später habe ich erfahren, dass kurze Zeit später dieser Lehrer entlassen wurde. Der war vom Krieg her, da hatten sie ja keine Lehrer, der war noch im Krieg und hat einen Kopfschuss gehabt und dadurch war einfach ein Teil seiner Persönlichkeit komplett gestört, bis es dann rauskam. Da hatte ich immer ein Opfer gesucht und dann dem hat er sich abreagiert. Ne? Nur als Kind verstehst du das ja nicht. Du verstehst ja nur, da bricht eine Welt gerade zusammen. Ja? Es prügelt dich ein Erwachsener, ein Lehrer, es prügelt dich einer und du kannst dich nicht mehr wehren, bis du am Boden liegst. Was ist das? Kriegt mich nicht mit? Solche Dinge, das ist eine Kleinigkeit. Gelöst hat sich das 40 Jahre später. Da kam ich dann so auch in die Erneuerung hinein und dann hat man gesagt, ja, was hast du denn immer gegen deine Autorität? Du hast doch so tolle Chefs. Nicht? Damals war ich ja noch im Orden und das war ein Oberster besser als der andere. alles Menschen, zu denen ich hinaufschauen konnte, und trotzdem bin ich denen ausgewichen wie die Katze um den heißen Brei. Nur ja nicht mit dem zusammen sein. Okay. Das habe ich dann irgendwann mal erzählt und dann haben die gesagt, ja, hey, hast du schon mal jemals dafür gedacht, dass Gott diese Wunde heilt von damals? Also, das ist doch nicht so wichtig. Ich sagte, aber für Gott ist es wichtig. Und dann haben die tatsächlich für mich gebetet und dann habe ich gemerkt, wie sich was löst. Ja, aber richtig löst. Und ich verstand die Situation plötzlich. Die war eingeordnet in mein Denken. Das war vorher nicht. Und ich hatte keine Probleme mehr mit Autoritäten, mit denen ich noch oft genug zu tun bekam. Aber was für ein Segen, dass dieses Kapitel vorbei war. Ich will damit nur sagen, solche Dinge gehen nicht einfach weg. Und selbst wenn man mir als Kind gesagt hat, du musst dem Mann verzeihen. Ja, Kuschdenke. Verzeih dem als Kind mal so jemanden. Genauso gilt es für das ständige Verprügeln. In manchen Familien war das Gang und Gäbe. Oder auch dann später in Ehen. Also, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das vorweg haben. Und jetzt ein bisschen in die Schrift hineinschauen, um ermutigt zu werden, was wirklich ein Herzensanliegen dieses unseres Gottes ist. Da gibt es eine wunderschöne Stelle, die ihr mit Sicherheit kennt. Da läuft so der Petrus, genannt, eigentlich ist er ja, heißt er Simon, da läuft so rum und die gehen ja vielleicht gerade am See Genezareth entlang und da fallen ihm all die Sachen ein, die er mit seinem Bruder Andreas hatte und dem er x-mal nachgegeben hat, hey, ja, es ist gut, vergibt er. Aber er war vielleicht ein Erzschlamper, der Andreas, oder irgendwie sowas unter Geschwistern. Ich genieße das zu Hause, es ist immer noch so. Der eine leidet permanent unter den Schlampereien des anderen, und zwar gewaltig, gewaltig. Und auch sein Bewusstsein, dass alles, was in einer Familie irgendwo ist, ob in den Zimmern von den Einzelnen oder so, das gehört allen im Ernstfall immer mir. Also da gibt's Gründe zum Vergeben und der Petrus läuft also neben Petrus neben Jesus her und da fällt ihm das vielleicht gerade alles ein, nicht? Sag mal, wie oft muss ich vergeben? Ich lese das mal vor. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wenn mein Bruder an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihm verzeihen? 7-mal? Da hatte schon bis dahin gestrichen die Nase voll. Und Jesus antwortete nur ganz seelenruhig: Nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Man kann das ausrechnen, das kommt, glaube ich, auf 490 oder so ähnlich, ne? 490 Mal pro Tag. Wenn manche Menschen ein Problem damit haben, sich Gott vorzustellen als jemand, der uns, jetzt reicht's aber, sagen würde und nicht mehr vergibt, der möge sich doch bitte daran erinnern, dass Jesus selbst von uns, für uns ziemlich kleinkarierte Typen, verlangt, dass wir sie 490 Mal am Tag jemandem vergeben. Das will ja nur heißen, grundsätzlich. Grundsätzlich. Also Vergebung ist etwas, was zu unserem Lebensstil gehören muss. Das ist so seine Vorstellung. Und es ist immerhin unser Herr. Und er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er hat vergeben, noch und nöcher. Die Frage ist dann, wenn ich weiß, dass diese Vergebung ein grundsätzlicher Wunsch Gottes an unser Leben ist. Ich komme später noch drauf, warum das eigentlich so ist. Aber es ist auch die Frage, wie vergebe ich? Und da habe ich tatsächlich so ein paar Erlebnisse gehabt, die ich jetzt nicht erzählen werde, aber wo ich mir sage, das ist nicht Vergebung. Das ist es nicht. Wenn jemand ein Gefälle hat zu einem Menschen, dem er vergibt, in seiner ganzen Art. Wenn der Mann dann sagt, also ja, Frau, ich vergebe dir, so mit einer Gönnermiene, mit einem, ich bin natürlich wesentlich besser als du, aber ich vergebe dir. Das geht auch von Frau zu Mann, es gilt immer, egal mit wem wir es zu tun haben, wenn wir jemandem Vergebung zusprechen, wenn wir ihn um Verzeihung bitten, das wäre die andere Seite, wenn wir Verzeihung gewähren, dann um alles in der Welt mit einem Herzen, das genau weiß, du bist nicht anders. Das nennt man Barmherzigkeit. Ich vergebe dem, weil ich weiß, was ein Leben ohne Vergebung bedeutet. Wie hart das ist. Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen auch an Beispielen deutlich machen. Ich hatte in meiner vorletzten Gemeinde mit einem Mann zu tun. Mit dem hatte ich Gespräche. Das war das Frömmste, was man sich vorstellen kann. Geistlich ein Heroe. Ein Wow. Der sprach über Gott und Dinge und alles. Und sein ganzer Betrieb, den er führte, war unter seine Herrschaft gestellt. Und ich dachte die ganze Zeit immer, irgendwas stimmt nicht, aber ich wusste es nicht was. Bis ich dann mitbekam, dass er seine Mutter, wahrscheinlich war sie sehr unglücklich. Oft sind es ja Dinge, die aus Unsicherheit geschehen oder aus eigenem Mangel, dass diese Frau mit ihm nicht umgehen konnte. Und er hat sie aus diesem Grunde gehasst. Und ich dachte, er hätte sie gehasst. Also Vergangenheit. Aber es war noch immer so. Sie war mittlerweile im Altersheim. Ich habe diese ganze letzte Phase mitgekriegt. Er hat auf nichts reagiert. Er hat gesagt, um alles in der Welt. Deine Mutter liegt in dem Altersheim und es geht zu Ende. Geh doch hin und sag ihr was. Sag ihr was, dass sie es ja gut gemeint hat oder irgendwas, aber lass sie erkennen, dass du ihr vergeben hast, weil sie an dir versagt hat. Der Hass, also das ist jetzt der Endpunkt, der Hass war so weit, dass er, es wurden mehrere gute Freunde, also er hat 2, 3, die wurden auf ihn angesetzt, dass er doch um alles in der Welt seine Mutter besucht und ihr sagt, es ist okay, Mami, du kannst gehen. Die blieb ja nur am Leben, weil sie noch auf dieses rettende Wort ihres einzigen Sohnes wartete. Aber wenn ich jetzt dann sein Leben anschaue, dann muss ich sagen, das ist gezeichnet voller Bitterkeit. Riesenerfolg geschäftlich. Über 20 Prozesse am Laufen, weil er mit irgendjemandem nicht ganz klar kam. Voller Bitterkeit. Inklusive der Gemeinde, in der er war, da ist er dann unter Pauken und Trompeten rausgegangen, weil da es nicht so lief, wie er es gerne gehabt hätte. Bitterkeit als absolute Folge eines nicht vergebenden Herzens. Das ist das, was Gott kennt. Er weiß ja, wie wir gebaut sind. Wenn du nicht vergibst und wenn du nicht wirklich das aus ganzem Herzen und aus Erbarmen tust, der hätte ja nur ein bisschen Erbarmen mit seiner Mutter haben brauchen. Die hat's halt nicht anders gewusst, sie hat nicht anders gekonnt. Nein, nein. Und sein Leben wie, was nützt mir das ganze fromme Gewäsch, wenn das Leben nicht hinhaut, wenn ich mich meines Lebens nicht freuen kann. Und er konnte es nicht. Er hatte zum Beispiel immer was gegen Lobpreis gehabt. Ah, das Rumgedudel und dann manche eben sogar noch die Arme hoch und so. Das war also, das hat ihn fürchterlich genervt. Er konnte nicht Fröhlichkeit in sich, in seinem Betrieb. Ich bin da durchgegangen, weil mich das sehr interessiert hat und habe mit einzelnen Mitarbeitern auch mal kurz sprechen können, wenn er nicht gerade dabei war. Also ich sage es jetzt mit meinen Worten, die Gesichter hingen alle runter bis zum Boden. Und einen habe ich dann später, der war dann auch in unserer Gemeinde und dann habe ich mit ihm so gesprochen und gesagt, ich bin so froh, dass ich aus diesem frommen Laden raus bin. Also es ist auch kein Zeugnis nach außen. Es ist gar nichts, weil das Wesentlichste, was Gott für unser Leben will, nicht da war. Vergib doch. Mein Gott, dir bricht doch kein Zacken aus der Krone. Du kannst die Krone aufrichten, aber dir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn du sagst, ich vergebe. Meinetwegen hast du wirklich noch schlimme Verletzungen in dir. Dann geh doch zu Gott, der das machen kann. So ein Beispiel zeigt, kann einem manchmal die Augen öffnen und sagen, wie viele Menschen um uns herum schießen buchstäblich am Leben vorbei. Haben irgendwo 1, 2, 3 Leute, die sie auf den Tod nicht leiden können, die ihnen mal das getan haben oder jenes getan haben und dann wird draufgelegt. Und sie wundern sich, dass sie nicht fröhlich werden. Ja, sie werden schon fröhlich, wenn sie dann 5 halbe Intus haben oder so. Aber ansonsten werden sie nicht fröhlich. Sie brauchen immer etwas, was sie von sich selber ablenkt. Warum ist das so? Manche Leute vergeben deswegen nicht, und das ist bei ihm ja dem Beispiel, ganz typisch. Ich lass dich zappeln, bis du verreckst. Das ist im Großen steht. Im Kleinen steht auch, nee, von mir hörst du kein Wort der Vergebung. Von mir nicht. Das ist nichts anderes als Stolz und Macht. Ich habe ein Stückchen Macht über diesen Menschen, der mir was schuldig geblieben ist. So. Ich habe Macht darüber. Er wartet auf meine Vergebung und ich tue ihm nicht den Gefallen. Das ist Macht. Was heißt das? Diese Machtausübung. Ich habe einen Punkt vorher, der hätte noch ganz gut dazugehört, warum das so wichtig ist. Das Erbarmen, von dem unser Vergeben abhängig ist, ist etwas, was unmittelbar aus der Botschaft Jesu kommt. Ich muss es euch vorlesen, sonst geht mir das nachher unter. Im 5. Kapitel bei Matthäus sagt nämlich Jesus einen Satz, der oft und oft völlig aus dem Zusammenhang gerissen Menschen um die Ohren geschlagen wird, um sie moralisch, linientreu, heilig herauszufordern. Sie sollen vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Uff. Jesus, hast du dich da nicht versprochen? Du kennst doch deinen Vater. Und du kennst uns. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel. Er hat es nur in einem Zusammenhang gebracht, dass wir erbarmungsvoll sind, vergebungsbereit sind wie der Vater im Himmel. In dem Zusammenhang hat er es gebracht. Und das ist uns möglich, weil es eben, wie wir jetzt schon gesehen haben, nicht von unseren Gefühlen abhängt. Weil ich sagen kann, nein, ich entscheide mich. Ich entscheide mich. In Gottes Namen, ich entscheide mich, ein Mensch der Vergebung sein. Das ist Vollkommenheit, wie der Vater sie hat. Wenn Gott nach seinen Gefühlen gegangen wäre, wäre der ganze Globus schon im Orkus verschwunden. Mit dieser Milliardenzahl von undankbaren Zweibeinern auch noch Revoluzer gegen ihn oder noch viel schlimmer, die, für die Gott gleichgültig ist, er hätte sie weggewischt. Schluss, aus, Amen. Hat nur mal eine Idee davon gegeben, wie das aussehen könnte. Hätte sie weggewischt. Das Einzige, was er wirklich sucht, ist, dass wir Menschen das, diese seine göttliche Eigenschaft wirklich übernehmen. Daran erkennt man Kinder Gottes. Die Krone ist auch schön, aber noch wichtiger, man erkennt den wirklichen Nachfolger Jesu an dieser Vollkommenheit. Ein Mensch des Erbarmens. Und das heißt auch, wo soll er es denn sonst lernen? Ein Mensch des Erbarmens mit sich selbst. Wie oft kommen wir an Stellen, wo wir sagen, das hätte ich nicht machen dürfen. Und ich kann das auch nicht mehr reparieren. Enttäuschung über sich selbst, Traurigkeit, dass ich diesen bösen Fehler getan habe. Erbarmen. Erbarmen. Was würde eine Seele nach Luft schnappen und aufatmen und sagen, wow, es ist ja so viel besser, wenn wir auch Erbarmen mit uns selber hätten. Und wenn jemand das gelernt hat, dann hat er auch gelernt, mit anderen Menschen barmherzig zu sein. Meine Beispiele sind immer nur so aus dem normalen Leben. Ich versuche mehr und mehr erbarmend zu denken. Also Leute, die vor mir in meine Parklücke reinfahren, obwohl ich da stand, um reinzufahren, der hat es vielleicht eilig gehabt, der musste aufs Klo. Oder erbarmende Gedanken. Nicht immer sofort davon auszugehen, dass der andere ja nur aus bösem Willen gehandelt hat. Und so ein fürchterlicher Egozentriker ist, dass er mich nicht gesehen hat. Also diese Vergebungsgeschichte ist eine ziemlich Sache. Vergib, weil du von meinem Erbarmen lebst, sagt Gott. Das tut dir gut, auch unsere Beziehung. Das ist so das, was der Volksmund kennt, mit Fäusten kann man nicht beten. Ja, geht nicht, beim besten Willen nicht. Also wenn ich in irgendeiner Weise noch Zorn gegen jemand habe oder Wut oder Enttäuschung und Verletztheit und noch was, dann klappt es auch mit der Beziehung zu Gott nicht. Dann machen wir uns was vor. Ja, wer kein Erbarmen nötig hat, der ist entweder dumm oder er überschätzt sich kolossal in seiner Heiligkeit, hat noch niemals darüber nachgedacht, was er eigentlich immer denkt, wie viele Leuten er schon in Gedanken den Hals umgedreht hat. Und es sind Leute, die diese Macht lieben. Nein, ich vergebe dir nicht. Und unsere Gesellschaft lebt nur dann noch halbwegs gut, wenn sie vom Erbarmen lebt. Ich habe mir etwas aufgehoben aus meiner Zeit als Lehrer an einer, das war eine Hauptschule, damals hieß das so, neunte Klasse. Nein, Entschuldigung, siebte Klasse. Und da war in der Stadt, wo ich damals war, es war eine Sekte unterwegs, die also jetzt genau wusste, wann die Welt untergeht und kommt zu uns, wir retten euch. Und das war also das Stadtgespräch. Und ich habe gesagt, ich muss das irgendwie auffangen. Irgendwie muss ich das auffangen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe auch so eine Eingebung. Unmittelbar nach den Ferien geht die Welt unter. Und jetzt kriegt jeder einen Zettel, schreibt anonym mal drauf, was er bis dahin noch macht. Und wie er den letzten Tag lebt oder so, wie auch immer. Den Stapel habe ich heute noch. Ich darf sagen, von den 30 Schülern eine einzige Stimme, die gesagt hat, ich würde so viel wie möglich noch mit meinen Freunden und mit der Familie zubringen und am letzten Tag würde ich dann in die Kirche gehen und beten, bis es vorbei ist. So, ungefähr. Eine einzige Stimme, 1 zu 29. Die übrigen 29, ich habe dann einen riesen Fehler gemacht. Ich habe die Zettel genommen und habe sie einzeln vorgelesen. Und schon nach dem dritten, vierten habe ich gemerkt, wie eine totale Beklemmung auf die Klasse kam. Keiner redete mehr. Also von Geschwistern umbringen oder Eltern umbringen, über Leute vergewaltigen, Bankraub machen. Alles. Weil man wusste, es geht ja eh zu Ende. Der Katalog ist so grauenhaft, und das ist jetzt fast 50 Jahre her. 45 Jahre? Ja, 45 Jahre ist es her. Dass man sich sagt, was tickt im Menschen noch? Ist es etwa das, was wir zum Teil jetzt auf den Demos mitkriegen, so an leichten Auswüchsen oder was tickt im Menschen eigentlich noch? Wenn die Menschen nicht anscheinend, wenn sie nicht wüssten, oder wenn sie wüssten, jetzt ist Schluss, dann kann ich die Sau rauslassen, dass die Fetzen fliegen. Das ist etwas von dem, was Gott uns denkt anders. Denkt vom Erbarmen her. Ich glaube, dass wir heute noch als Menschen 2000 Jahre nach Jesus noch leben dürfen, ist reines Erbarmen Gottes. Weil er immer wieder Menschen fand, die verstanden haben, um was es ihm geht. Er wollte, dass es eine Gemeinschaft auf dieser Welt gibt, die er geschaffen hat, die gut miteinander umgeht. Bei denen immer wieder was passiert. Neues Testament, ja, auch dort kann man es lesen. Wenn ich mir vorstelle, der Paulus steht dem Petrus, immerhin, ne, Oberste von allen, in Antiochia, direkt im Gesicht gegenüber und sagt ihm, das geht überhaupt nicht, was du da machst, das ist eine Unverschämtheit. Stellt ihn vor der gesammelten Mannschaft bloß. Ich habe nicht eine Zeile gefunden, wo er ihm mal deswegen um Vergebung gebeten hätte. Und das hat den Petrus sicher sehr getroffen. Also der Mensch ist so. Und wir können uns einen großen Dienst füreinander tun, dass wir sagen, hey, werd ein Mensch des Erbarmens. Du musst nicht perfekt sein, du sollst vollkommen sein wie dein Vater im Himmel. That's different. Das ist der Unterschied. Du musst nicht perfekt sein. Ich bin vollkommen oder will vollkommen sein wie dein Vater im Himmel. Das heißt, ich will ein Mensch des Erbarmens sein. Bei mir gibt es keinen, der 2-3 Tage lang ohne mein Vergeben, wenn einer wirklich was mir angetan hat, wo ich dachte, das war jetzt wirklich eine Schuld. Gut. Jesus würde dann zum Schluss noch sagen, ach, und wenn es dir ganz arg schwer fällt, wenn es dir ganz arg schwer fällt, zu vergeben, dann denk doch mal an mich. Und zwar da, wo mir fast die Luft fehlte, um es auszusprechen. Wo Menschen mich weit übers Maß hinaus gefoltert haben. Weit übers Maß hinaus. Ich habe ihnen nichts getan. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Erbarmen in Reinkultur. Das prägt uns als Nachfolger Jesu. Wir können viele Ideen haben, aber das ist das Zentrale für Zeit und für die Ewigkeit. Denn da begegnen wir einem Gott. Wie heißt es so schön? Da gibt es auch diese Schriftstelle bei Jakobus. Ich lese noch kurz vor. Redet und handelt als Menschen, die einst vor Gottes Gericht nach dem Gesetz beurteilt werden, das wahrhaft frei macht. Das finde ich ja schon mal toll, nicht? Es gibt nur ein Gesetz, das wahrhaft frei macht. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wer aber barmherzig war, darf auch vor Gottes Gericht mit seinem Erbarmen rechnen. Ich sag ja, für Zeit und Ewigkeit ein zentrales Thema unserer Nachfolge. Und ich möchte dafür noch beten. Jesus, im Angesicht deiner Worte am Kreuz, wir möchten dir nachfolgen. Nicht irgendeiner Ideologie, nicht irgendeiner Religion oder sonst was, sondern dir. Und was dir wichtig war, das soll auch uns wichtig werden. Du möchtest, dass wir vollkommen werden wie dein Vater im Himmel und wie du selber es warst. Und ich bitte dich, forme du uns um. Wo wir noch alte Geschichten haben, lass sie uns vor dich bringen. Wir bringen sie an dein Kreuz und erbitten von dir die Kraft der Vergebung. Danke, dass du es bist, der uns das vorgelebt hat und dass du uns auch die Möglichkeit gibst, es auszuüben, egal wo und egal wen es in der Geschichte unseres Lebens getroffen hat. Danke, Herr, für deine Gnade. Amen.